Fall 250 aus der Koamsammlung Katosho. Obako übt Sampai vor einer Buddha-Statue. Eines Tages, als Obako vor einer Buddha-Statue Sampai übte, fragte ihn Senso: Wir erwarten nichts von Buddha, wir erwarten nichts vom Dharma und wir erwarten nichts von der Sangha. Was willst du mit diesen Niederwerfungen erlangen? Obako antwortete: Nichts erwartend von Buddha, nichts erwartend vom Dharma und nichts erwartend von der Sangha. Genau so praktiziere ich die Niederwerfungen. Senso sagte: Aber was ist der Nutzen der Niederwerfungen? Sofort versetzte Obako ihm einen Schlag. Wie grob, rief Senso. Ist das hier eine Frage von grob oder kultiviert? Erwiderte Obako und schlug ihn erneut. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum mache ich eigentlich diese Sampais nach der Rezitation? Und warum gerade drei? Warum gerade drei habt ihr euch wahrscheinlich schon selbst erklärt. Am Anfang der Rezitation nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Und am Ende werfen wir uns nieder vor diesen Dreien. Aber warum tun wir das? Das fragt sich auch Senso, diesen Koan. Überall wird im Zen gepredigt: Halte dich an nichts fest, gib alle Vorstellungen auf. Warum, fragt Senso mit Recht, verbeugen wir uns dann vor Buddha, Dharma und Sangha? Warum nehmen wir Zuflucht zu diesem Dreigestirn? Und was bedeutet Zuflucht eigentlich überhaupt? Alleine schon das Wort Zuflucht passt doch gar nicht zum Zen. Im Zen wollen wir uns doch befreien und nicht vor etwas flüchten. Wir wollen nicht vor der Wirklichkeit flüchten. Wir wollen nicht Zuflucht zum Alkohol oder anderen Drogen nehmen, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Wir wollen nicht Zuflucht zur Arbeit nehmen und ein Workaholic werden. Und wir wollen nicht und so weiter. Wir wollen uns nicht in irgendwelche Heilsversprechen hineinflüchten. Dennoch gibt es im Zen die Zeremonie der Zufluchtnahme. Nicht nur, dass wir am Beginn und am Ende jeder Rezitation Zuflucht nehmen, es gibt eine feierliche Zeremonie der Zufluchtnahme, in der Zen-bewegte Menschen mit Brief und Siegel Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nehmen. Man bekommt dann auch eine Urkunde, wie ich schon sagte, mit Siegel und Unterschrift aller Anwesenden. Äußerlich ähnelt das der christlichen Konfirmation oder Kommunion, wobei es im Zen zwei Stufen gibt: die Zeremonie der Zufluchtnahme und die Laienordination. Bei der Laienordination wird dann auch ein Dharma-Name vergeben. Das hängt aber von der Tradition ab. Es gibt auch Traditionen, wo schon bei der Zufluchtnahme ein Dharma-Name vergeben wird. Da ich zwei Zen-Traditionen angehöre, habe ich auch zwei Dharma-Namen. Im Rinzai-Zen heiße ich Spiegel der Herzensgüte. Und in Thich Nhat Hanhs Tradition heiße ich Quelle tiefgründiger Bewusstseinspraxis. Nun gut, werdet ihr sagen, für Menno war die Zeremonie der Zufluchtnahme offensichtlich wichtig. Er brauchte das sogar zweimal. Aber brauche ich die Zeremonie der Zufluchtnahme? Muss das sein? Und überhaupt, Buddha ist ja schon lange tot. Wie kann ich dann Zuflucht zu Buddha nehmen? Genau deshalb können wir Zuflucht zu Buddha nehmen. Nicht, weil er schon lange tot ist, sondern weil er nichts Göttliches an sich hat und ganz normal an einer Vergiftung, Nahrungsmittelvergiftung, sagt man, gestorben ist. Mit 80 Jahren. Da ist einer, wie du und ich, den buddhistischen Weg gegangen. Natürlich war das damals noch kein buddhistischer Weg, den hat er ja erst selber gegründet. Aber da ist einer wie du und ich, ein ganz normaler Mensch, ein stinknormaler Mensch, den Weg gegangen und hat Erfolg gehabt. Und von Erfolg können wir ausgehen. Buddha hätte nie diese enorme Wirkung auf seine Zeitgenossen gehabt, wenn er nicht authentisch gewesen wäre. Buddha hätte nie so viele Menschen faszinieren können, wenn er nicht das vorgelebt hätte, was er gelehrt hat. Und das hilft uns. Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Das sind natürlich Vorstellungen, aber diese Vorstellungen gehören zu den positiven Geistesfaktoren, die uns auf unserem Zen-Weg helfen. Wir nehmen also Zuflucht zu Buddha als Vorbild. Aber noch mehr, im Grunde bin ich schon Buddha. Ich besitze die Buddha-Natur. Oder wie ein Zen-Meister sagt, wir sind alle Mütter Buddhas. Und das gilt natürlich auch für uns Männer. Denn wir alle können unsere Buddha-Natur gebären. Wir besitzen also die Buddha-Natur und können zu diesem Wissen auch Zuflucht nehmen. Das stärkt unser Selbstvertrauen und motiviert uns, diese Buddha-Natur zu verwirklichen. Wir müssen uns ganz klar machen, jeden Augenblick, in dem wir ganz da sind, ganz präsent sind, sind wir schon Buddha. Als ich von meinem ersten Retreat bei Thich Nhat Hanh aus Oberlethe zurückkam, trank ich in einem Café auf dem Wege ein Glas Wasser. Jeder Schluck schmeckte intensiv und lebendig, so intensiv und lebendig wie noch nie zuvor. Ich war nur Wasser trinken und in dem kurzen Moment auch Buddha. Leider nicht für lange. Wir müssen uns es eben immer wieder üben. Zuflucht nehmen zu Buddha, okay. Das kann man sich vorstellen. Oder kann sich Frau vorstellen. Aber was ist mit dem Dharma? Dharma klingt immer so ein bisschen nebulös. Das liegt daran, dass der Begriff Dharma mehrere Bedeutungen hat, die miteinander verwoben sind. Einerseits ist mit Dharma der naturgesetzlich ablaufende Gang der Dinge gemeint. Also die Bewegungsgesetze des Universums, die völlig unabhängig von uns Menschen sind. Wenn wir Zuflucht nehmen zum Dharma, dann nehmen wir Zuflucht zu diesem Wissen. Nämlich, dass alles vergänglich ist, dass wir Menschen keinen höheren Wert haben als Tiere, Pflanzen und Mineralien und dass kein göttlicher Wille hinter dem Ablauf der Dinge steht. Dharma bedeutet aber auch die Lehre des Buddhas. Ich kann und will hier nicht die ganze Lehre Buddhas darstellen. Aber wenn wir uns mit der Zufluchtnahme beschäftigen, dann ist es wichtig zu wissen, zu was wir eigentlich Zuflucht nehmen. Nachher haben wir einen schlechten Zufluchtvertrag unterschrieben, nur weil wir das Kleingedruckte nicht gelesen haben. Also bevor wir unsere Zufluchtnahme unterschreiben, oder besser gesagt ihr eure Zufluchtnahme unterschreibt, und ihr unterschreibt dieses Dokument auch wirklich, solltet ihr das Kleingedruckte kennen. Und jetzt zu diesem Kleingedruckten. Die Lehre Buddhas geht von den vier edlen Wahrheiten aus. Erste Wahrheit: Das Leben verläuft im Allgemeinen unrund. Eine übliche Übersetzung heißt: Das Leben ist letztendlich leidvoll. Aber genau heißt die Übersetzung aus dem Pali unrund. Scheinbar kommt immer wieder irgendetwas dazwischen. Irgendetwas läuft nicht rund in unserem Leben. Das hat eine Ursache, das ist die zweite edle Wahrheit. Nämlich, dass dieses eine Ursache hat, dieses Unrundlaufen. Und diese Ursache ist, verkürzt dargestellt, unsere ich-zentrierte Sichtweise. Diese ich-zentrierte Sichtweise lässt uns an dem Unrunden, ja an dem chaotischen Lauf des Lebens leiden. Die dritte edle Wahrheit ist nun, dass sich diese ich-zentrierte Sichtweise beheben lässt, verändern lässt. Und zwar, das ist die vierte edle Wahrheit, nämlich der Weg dazu ist der edle achtfache Pfad. Also die vierte buddhistische, die vierte edle Wahrheit ist der edle achtfache Pfad. Denkbar wäre natürlich auch ein siebenfacher oder ein 13-facher Pfad. Aber die Liebe der Inder zur Zahlenmystik erfordert nach den vier edlen Wahrheiten eben den edlen achtfachen Pfad. Das nur nebenbei. Den edlen achtfachen Pfad zu befolgen heißt, dass wir Folgendes üben. Erstens rechte Einsicht, zweitens rechtes Denken, drittens rechte Kommunikation, viertens rechtes Handeln, fünftens rechte Arbeit oder Beschäftigung, sechstens rechtes Bemühen, siebtens rechte Achtsamkeit und achtens rechte Meditation. Das klingt alles ziemlich theoretisch. Aber fangen wir vorne an. Die rechte Einsicht in unsere idiotische Ich-Zentriertheit ist nicht theoretisch und ist eigentlich leicht zu verstehen. aber schwierig im Alltag umzusetzen. Und auch die anderen edlen Wahrheiten, wie zum Beispiel rechtes Denken, Bemühen, Achtsamkeit und so weiter, können nur praktisch verwirklicht werden, indem wir sie täglich üben. Eine Hilfe und auch genauere Ausformulierung des edlen achtfachen Pfades bilden die 5 buddhistischen Verhaltensempfehlungen, die sogenannten Silas. Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme gelobt der Zufluchtnehmende, diese Silas als Richtschnur zu benutzen. Nicht als 10 Gebote, bei deren Überschreitung eine Strafe droht. Von wem sollte auch die Strafe verhängt werden? Sondern als Richtschnur, als Ausrichtung in unserem Leben. Das alles ist also der Dharma, zu dem wir Zuflucht nehmen. Also nichts Abstraktes, sondern etwas, woran wir täglich üben können und dessen Früchte ganz konkret sind. Zum Beispiel liebevollere Kommunikation, bewussteres Umgehen mit Ressourcen und so weiter. Zuflucht nehmen zum Dharma heißt auch, ich gebe dem Dharma, der Lehre des Buddha, einen Vertrauensvorschuss. Ich probiere das mal aus. Und zwar für länger. Das ist auch diese Verpflichtung. Ich probiere das zumindest einige Jahre erstmal aus. Nun bleibt noch das dritte, die Sangha. Zuflucht nehmen zur Sangha bedeutet, das alles nicht alleine zu tun. Wir nehmen nicht einsam und alleine Zuflucht zum Buddha und Dharma, sondern wir tun dies in einer Gemeinschaft. Wir nehmen Zuflucht zur Gemeinschaft der Übenden. Und das geht auch gar nicht anders. Denn wie soll sich die Buddha-Lehre verwirklichen, wenn nicht in einer Gemeinschaft von Menschen? Könnt ihr mir sagen, wie man rechte Kommunikation, rechte Beschäftigung, rechte Achtsamkeit und rechtes Verhalten alleine üben und praktizieren kann? Da wird eine oder einer sagen, das übe ich in der großen Sangha, der Gemeinschaft aller Menschen. Das ist richtig und gut, aber schwierig. Oder sagen wir mal schwieriger, als es in einem geschützten Rahmen zu üben. Ein geschützter Rahmen, in dem man beim Üben nicht so stark gestört wird. Nehmen wir nur das achtsame Sprechen und tiefe Zuhören, also die richtige Kommunikation. Die übt man am besten zunächst mit Gleichgesinnten, bevor man es im Alltag ausprobiert. Auch unser rechtes Bemühen, das heißt unser Durchhaltevermögen, wird in einer vertrauten Gemeinschaft wie der Sangha gestärkt. Wenn mehrere Menschen das gleiche Ziel und die gleiche Praxis verfolgen, führt das zu einer enormen Stärkung des Am-Ball-Bleibens. Und wir können von den anderen Mitgliedern der Sangha lernen. Aha, der reagiert darauf so. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist ja eine sehr friedvolle Möglichkeit, darauf zu reagieren. Zum Beispiel. Nun kommt vielleicht der Einwand, aber in unserer Gemeinschaft, die ich hier so kenne, verhalten sich manche doch gar nicht gemäß Buddhas Lehre. Da gibt es ein wunderbares Statement von Thich Nhat Hanh. Eine vollkommene Sangha ist nicht nötig. Eine unvollkommene Sangha ist genug. Ein Hoch auf unsere unvollkommene Sangha. Natürlich sind wir unvollkommen. Wir üben ja noch. Aber das ist immer so ein Argument, das man anwenden kann oder das Frau anwenden kann, wenn man sich vor irgendetwas da nicht reinwagen will. Dann sagt man, das ist ja da nicht so, das klappt ja nicht, das ist ja nicht vollkommen. Unvollkommen reicht völlig. Kann man übrigens immer gebrauchen. In jeder Lebenslage sollte man sich oft genug sagen, unvollkommen reicht völlig. Aber nun zurück. Zum Thema Zuflucht nehmen zur Sangha bedeutet, die Schutzfunktion einer Gemeinschaft zu nutzen und bedeutet zugleich praktische Umsetzung der Lehre des Buddha. Zu dem Thema Zuflucht nehmen hat Buddha selbst folgendes Beispiel erzählt. Das Gleichnis bedient sich der hinduistischen Vorstellung vom Kampf der Götter gegen die bösen Dämonen. Der König der Götter, also so sagt Buddha, der König der Götter befahl seiner Armee von himmlischen Soldaten, seine königliche Flagge zu hissen. Immer wenn sie im Kampf gegen die Dämonen ihr Vertrauen verlören, bräuchten sie nur auf die Flagge zu schauen und tatsächlich klappte es. Jedes Mal, wenn sie auf die Flagge schauten, gewannen sie ihr Vertrauen zurück. Nun ist es nicht so, dass Buddha an Götter geglaubt hat. Das ist natürlich nur ein Gleichnis. Aber das Gleichnis gilt auch für uns. Sobald wir voller Zweifel, Schwäche oder Aufregung sind, brauchen wir nur unsere Aufmerksamkeit auf Buddha, Dharma und Sangha zu richten. Und schon fühlen wir uns etwas gestärkt. Das klingt ziemlich oberflächlich und ähnelt dem Beten des Rosenkranzes, ist aber dennoch, genauso wie das Beten eines Rosenkranzes, hilfreich. Alleine reicht es natürlich nicht, diese gebetsartige Nutzung der Zufluchtnahme. Denn Zufluchtnahme bedeutet viel mehr. Wir schließen bei der Zufluchtnahme einen Vertrag mit uns selber. Einen Vertrag, das, wozu wir Zuflucht nehmen, auch umsetzen zu wollen. Zuflucht nehmen bedeutet also, den festen Willen zu bekunden, sich zu transformieren. Ich sage bewusst, nicht sich zu ändern. Sich zu ändern wird hier im Westen leicht missverstanden. Aus unserer christlichen Prägung heraus, ich sag mal, wenn ich moderne Pastoren spreche, dann sehen die das ähnlich. Es ist eine Art Missverständnis oder eine Zeitlang eine sehr einseitige Interpretation. Also, aus unserer christlichen Prägung heraus hören wir bei "Ich will mich ändern" gleich "Ich bin ein Sünder, ich bin falsch, so wie ich bin". Zufluchtnahme dagegen bedeutet anzunehmen, wie wir genau jetzt sind, wirklich ungeschminkt anzunehmen, wie wir sind. Denn das ist die Wirklichkeit, um die es uns im Zen geht. Die Soheit, die nicht durch negative oder positive Vorstellungen von uns zum Beispiel verfälscht ist. Uns unverfälscht so anzunehmen, wie wir sind, ist schon ein Schritt in die Wirklichkeit. Also uns unverfälscht anzunehmen, wie wir sind, ist schon ein Schritt in die Wirklichkeit. und ist schon ein Schritt weg von den ich-zentrierten Vorstellungen, wie ich zu sein habe und nicht wirklich bin. Wenn ich mich wirklich so annehme, wie ich bin, dann erlebe ich, dass ich über meinen jetzigen Zustand hinaus noch andere Optionen habe, wie ich sein kann. Aber dazu muss ich erstmal wirklich annehmen, wie ich jetzt genau bin. Zuflucht nehmen bedeutet also Transformation. Zuflucht nehmen bedeutet nicht blinder Glaube an etwas. Denn Zuflucht nehmen will auch überprüft werden in unserem täglichen Leben. Wie erlebe ich mein tägliches Leben, seit ich Zuflucht genommen habe? Wie fühle ich mich, seit ich mich auf den Weg der fünf Silas begeben habe? Was erlebe ich an den anderen, die sich auch auf den Weg begeben haben? Wie erlebe ich dies in meiner Sangha? Und falls dann jemand immer noch Bedenken hat, Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha zu nehmen, dann empfehle ich es auszuprobieren, die Zufluchtnahme, wie Buddha es empfohlen hat, schon vor über 2500 Jahren. Buddha hat damals gesagt, das ist natürlich eine moderne Übersetzung, aber inhaltlich genau so wie das Original, also Buddha jetzt im Originaltext: Glaube nicht an irgendetwas einfach nur, weil du es gehört hast. Glaube nicht an irgendetwas einfach nur, weil viele darüber sprechen. Glaube nicht an irgendetwas einfach nur, weil du es in einem religiösen Buch geschrieben fandest. Glaube nicht an irgendetwas nur wegen der Autorität deiner Lehrer und der Alten. Glaube nicht an Traditionen, weil sie über viele Generationen überliefert worden sind. Wenn du aber beobachtet und analysiert hast, wenn du zu der Auffassung gelangt bist, dass etwas vernünftig ist und zum Guten hinführt und dem Einzelnen und der Allgemeinheit nützt, dann akzeptiere es und lebe dementsprechend. Und das muss man, sollte man, über einen längeren Zeitraum ausprobieren, mit einer Selbstverpflichtung durch die Zufluchtnahme. Das ist etwas, was ich allen Zen-Übenden, die schon etwas länger dabei sind, empfehlen möchte. Und jetzt zurück zu dem Eingangskoan. Obaku, das ist der Lehrer von Rinzai, also in der Rinzai-Tradition, die es natürlich erst nach Rinzai gegeben hat, ist es der Vorläufer. Also, Obaku übte täglich Sampai vor einer Buddha-Statue. Obaku hat als Zen-Meister natürlich die Zufluchtnahme absolviert, die Mönchsordination, und er wurde auch von seinem Lehrer zum Zen-Meister ernannt. Hat also schon alles erledigt. Ist er fertig? Ich sage in Anführungsstrichen, ist er fertig mit allem. Und dennoch nimmt er täglich erneut seine Zuflucht. Ja, er wirft sich täglich nieder vor Buddha, Dharma und Sangha. Es heißt sogar, Obaku habe eine Beule an der Stirn gehabt, wegen seiner dauernden Niederwerfungen. Er macht das ohne eine Erwartung. Obaku erwartet nicht, dass ihm irgendeine überirdische Kraft hilft, weder Buddha noch Dharma noch Sangha. Aber er weiß, dass er seine Buddha-Natur wässert, dass er den Samen seiner Buddha-Natur stärkt, wenn er täglich Zuflucht nimmt. Denn wozu nimmt er Zuflucht? Nicht zu einem ich-zentrierten Leben, sondern er nimmt Zuflucht zu Buddha, der kein ich-zentriertes Leben geführt hat, sondern seine Karriere als zukünftiger König aufgegeben hat, um Erleuchtung zu erlangen. Zu Buddha, der sich dann nicht auf seiner Erleuchtung ausgeruht hat, sondern losgezogen ist, um andere Menschen auf den gleichen Weg zu bringen. Und Ubaku nimmt Zuflucht zu Dharma und Sangha. Aber auch dazu habe ich heute schon einiges gesagt und ich will mich nicht wiederholen. Senso dagegen versteht das nicht und fängt sich gleich einen Schlag von Ubaku ein und dann auch einen zweiten, als er sich beschwert. Also ist Ubaku doch ein grober, unkultivierter Geselle? Aus heutiger Sicht ja. Aber damals war so ein Schlag nichts Ungewöhnliches. Genauso denken wir nur zurück an Deutschland im 9. Jahrhundert nach Christi Geburt. Auch damals war jemanden schlagen etwas ganz Gewöhnliches. Aber davon einmal abgesehen. Was sollen diese Schläge? Ubaku will Senso helfen. Er sagt mit den Schlagen: Philosophiere nicht herum, denke nicht Buddhismus, sondern lebe buddhistisch. Und zwar genau jetzt. Schlag, au! Genau jetzt, au! Ubaku hat es ja vorher mit Worten versucht, wenn er erklärt: Ich übe Sampai genau jetzt, indem ich ganz bewusst dabei bin. Ohne Vorstellungen. Nur tun, nur Sampai sein. Aber Senso hat es nicht verstanden und da behilft sich Ubaku dieser Methode des Schlagens, um ihn in den Augenblick zu bringen. Denn Zuflucht nehmen passiert jeden Augenblick. Immer wenn wir ganz da sind, wenn wir ganz im So-Sein sind, vielleicht auch in dem So-Sein, in dem So-Sein des Planens oder solche Dinge. Es gibt ja auch So-Sein für irgendwelche zukünftigen Aufgaben. Aber dann sind wir eben in dem So-Sein des Planens. Aber davon abgesehen. Also immer dann, wenn wir ganz im So-Sein sind und nicht in unseren Gedanken irgendwo anders, genau dann nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Und diesen Prozess, den können wir in uns stärken, indem wir ganz offiziell Zuflucht nehmen. Indem wir uns in einer Zeremonie ganz bewusst Buddhas Weg anschließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.